Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, wir haben heute ein Thema, wo wir mal wieder keine Ahnung von haben, wo wir uns mal wieder jemanden einladen, der uns dabei weiterhelfen kann, wo wir lernen dürfen. Und ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Herzlich willkommen, Fabian.
Hi zusammen, ich freue mich.
Fabian, du kannst gleich zwei, drei Worte zu dir erzählen. Wir sprechen aber heute über das Thema Automotive, Logistics und Supply Chain. Wir haben uns kennengelernt, haben sehr schnell ein Draht zueinander gefunden und genau deswegen kommt dieser Podcast heute Abend hier zustande. Ich freue mich auf das Thema, aber bevor wir damit loslegen, vielleicht magst du mal zwei, drei Sätze zu dir erzählen über deinen Lebenslauf und was du tust.
Ja, du hast schon angesprochen, wir haben sofort einen Draht zueinander gefunden. Das liegt vielleicht daran, dass wir einfach ein Herz für Logistik haben. Und ihr seid ja mehr im Handel unterwegs, wie ich gelernt habe von euch und auch von eurem Podcast. Und ich bin eher aus der Automobilecke. Also ich bin aktuell 30 Jahre alt, bin in der Logistik groß geworden, habe angefangen mit einem dualen Studium im Bereich Supply Chain Management, war da in den ersten Jahren bei der MAN Truck & Bus, LKW- und Bushersteller, kennt man in der Regel, und habe dort sehr viel in der Logistik sehen dürfen, von Inbound-Logistik über Outbound-Logistik, Materialmanagement, Vorserienlogistik, strategische Planung, taktische Planung. Also das war echt eine mega Erfahrung. Durfte auch meine Zeit lang im Werk in St. Petersburg arbeiten, wo es nochmal ganz andere Dimensionen gibt. Na, die großen europäischen Werke versus Dortenberg, wo einmal die Woche Wareneingang ist. Das sind dann auch andere Dimensionen nochmal, wo man einen breiten Blick über die Logistik kriegt. Und habe irgendwie immer bei den einzelnen Stationen IT mit dabei gehabt. Jedes Projekt, jede Verbesserung, jede Innovation, die man einführen wollte in der Logistik, hat nicht ohne IT stattfinden können. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das ist für mich super spannend, also neben Logistik noch in dieses Feld näher einzutauchen. Und deswegen bin ich vor circa 3 Jahren dann zu einem Softwareunternehmen gegangen, das nach neuesten Methoden, mit neuesten Technologien versucht, Cloud-basierte Lösungen für die Logistik zu entwickeln. Da bin ich jetzt heute bei Rio und bin dort zuständig für die Product Owner, für die Product Manager und darf auch mich gerade darum kümmern, einen noch jungen Geschäftsbereich im Sinne von einem weiteren Wachstum aufbauen zu dürfen, wo wir versuchen wollen, der Industrie die Lösungen zu bieten, die sie braucht, damit sie in die Zukunft robuste und einfache Supply Chains darstellen können. Und ja, von dem her über die Logistik auch zur IT gekommen. Das sind so ein bisschen die zwei Herzen, die heute schlagen und sehr starker Fokus auf Automotive. Und wenn ich nicht gerade arbeite, neben natürlich Sport, Hund und vielen Aktivitäten, schlägt mein Herz auch dafür, noch Wissen weiterzugeben. Und deswegen nutze ich auch einen Teil meiner Zeit, um noch Vorlesungen zu geben, was super viel Spaß macht, weil man gibt nicht nur Wissen weiter, man lernt auch von Studierenden extrem viel. Auch im Bereich Logistik, auch im Bereich Innovationsmanagement und Digitalisierung.
Also das zeichnet dich aus, weil wenn man es dann in der Freizeit auch noch macht, ähnlich ein bisschen wie hier beim Podcast, dann lebt man schon ein Stück dafür. Ja. Jetzt mit deiner Erfahrung im Automotive, wir beschäftigen uns hier im Podcast nicht zu oft mit Automotive. Also deshalb macht es Sinn, also vielleicht nicht nur für uns zwei, sondern auch für viele Hörer, dass du uns mal ein bisschen so eine Branchenbeschreibung gibst und erklärst, was an den Strukturen und welche Besonderheiten es gibt, was die Logistik, die Supply Chain im Automobil- und Nutzfahrzeugebereich eigentlich ausmacht.
Ja klar, super gerne. Und die erste Herkulesaufgabe ist es, glaube ich, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Deswegen, ich versuche es einfach mal. Wenn man die Automobilindustrie anschaut, dann ist es ja die am Umsatz gemessen die größte Branche im verarbeiteten Gewerbe und ja auch damit der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland. Letztes Jahr, ich habe nochmal aktuelle Zahlen rausgeholt, weil Zahlen ja immer gut sind, um eine Vorstellung zu bekommen, waren es grob 560 Milliarden Euro Umsatz in dieser Branche und über 780.000 Leute, die in dieser Branche gearbeitet haben. Also das ist eine, finde ich, beeindruckende Dimension. Und von diesen Zahlen tragen die Fahrzeughersteller, also Pkw-Hersteller, Lkw-Hersteller, Bushersteller und aber auch die Motorenhersteller, die tragen ungefähr drei Viertel des Umsatzes bei und der Großteil des Rests, also rund ein Viertel ungefähr, sind dann die Zulieferer, die den Umsatz machen in der Branche, also die Lieferanten und Unternehmen, die quasi die einzelnen Komponenten und Bauteile fertigen. Und ja, die Umsätze, die die deutschen Automobilunternehmen dann auch erzielen, sind natürlich zum einen Teil national, aber es ist vor allem auch ein Exportgeschäft für Deutschland. Das heißt, viele der produzierten Fahrzeuge, viele der produzierten Einheiten gehen dann auch ins Ausland, auch unter anderem in Regionen außerhalb der EU. Zum Beispiel China ist da ein ganz, ganz wichtiger Markt. Was so Besonderheiten sind, ich würde da natürlich, weil wir Logistik-Podcast sind, vor allem auf die Wertschöpfungskette natürlich auch eingehen. Die ist natürlich sehr stark differenziert. Also es gibt nicht den einen Klassiker an Logistikkette, sondern es ist ein hochkomplexes Gebilde aus, ich kaufe mir einzelne kleine Bauteile zu, über ich kaufe mir komplette Komponenten zu, also zum Beispiel Lenkräder, und ich kaufe mir aber auch teilweise dann Rohstoffe zu. Also es gibt alle Tiefen der Wertschöpfung, die ein Automobilunternehmen oder auch ein Zulieferer haben kann. Und es gibt natürlich auch viele Berührungspunkte mit Branchen, die vielleicht vordergründig gar nicht so viel mit Automobilindustrie zu tun haben. Also beispielsweise, wenn wir daran denken, wer noch sehr, sehr eng mit der Automobilindustrie zusammenarbeitet, das sind Autohändler, Werkstätten, auch Tankstellen natürlich, aber auch natürlich für die Logistik relevant viele Transportdienstleister, Logistikunternehmen, die natürlich diese ganze Branche auch mit am Laufen halten, indem Waren von A nach B bewegt werden, um die Produktion zu ermöglichen. Und wenn man jetzt nochmal auf zwei ganz konkrete Besonderheiten für die Logistikkette eingeht, jeder kennt aus dem Studium wahrscheinlich noch, wenn er Betriebswirtschaft, Logistik oder Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, diesen Begriff des Fließbandprinzips. Das ist vermutlich eines der Worte, die am meisten mit Automobilindustrie in Kombination oder Korrelation gesetzt werden. Und dort geht es ja darum, wie der Henry Ford mal früher, der das begründet hat, gesagt hat, das Auto kann jede Farbe haben, Hauptsache es ist schwarz. Das heißt, Standardisierung und ja, eine aufeinander abfolgende Prozesskette, Fließbandprinzip, also nacheinander sequenzierte Arbeitsschritte, wodurch natürlich versucht wird, viel Richtung Durchlaufzeiten zu optimieren, Zwischenlager zu reduzieren und einen Standard in den Produktionsprozess reinzubekommen. Also kannst jedes Auto haben, solange es schwarz ist. Das ist eines der berühmtesten Zitate. Und das ist die Historie. Jetzt zur Aktualität und zur zweiten Besonderheit. Jeder, der mal einen Neuwagen bestellt hat, kennt es. Man kann sich den so konfigurieren, wie man ihn heute möchte. Also nicht mehr jedes Auto kann jede Farbe haben, solange es schwarz ist, sondern man kann sich das total individuell zusammen ja, basteln. Und das fängt beim Infotainment an, das hört bei der Reifenauswahl auf. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Produktion. Also bei manchen Herstellern gibt es pro Modell 15 verschiedene Stoffe für den Sitz, inklusive Elektrik oder manuell verstellbare Konfiguration. Und diese ganze Varianz, die dadurch entsteht, ist das, was die Automobilindustrie auch managen muss. Und wenn man das mit anderen Branchen und Produkten vergleicht, dann ist die Varianz gerade in der Automobilindustrie eines der besonderen Merkmale und natürlich ein Treiber für die Komplexität in der ganzen Kette und hat natürlich auch sehr viele Anforderungen und bringt natürlich auch die ein oder andere Herausforderung mit sich, wenn es um Logistik geht.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ne? Also jetzt das, was du gesagt hast, das, was Henry Ford damals sagte, ne? Kannst dich alles nehmen, Hauptsache es ist schwarz, und dann kommst du mit den 15 Stoffvarianten alleine für den Fahrersitz. Das widerspricht sich ja so ein Stück weit, beziehungsweise ist halt eben letzten Endes einfach eine Weiterentwicklung am Kunden entlang. Logistisch gesehen ist das ja dann eine riesige Herausforderung, das in irgendeiner Art und Weise zu managen. Jetzt ist ja, glaube ich, also korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber damals hat ja Henry Ford hat Autos produziert und hat sie hingestellt, die könnt ihr jetzt kaufen. Ne? Heute ist es ja so, dass das im Automotive-Bereich vielmehr dann halt eben der Kundenwunsch produziert wird. Und dann nicht auf Halde produziert wird, sondern halt eben quasi Damals war der Zug vorne am Fließband beim Einspeisen wichtig, ne, dass immer da was da ist, damit also auf Halde produziert werden kann. Und heute ist ja viel wichtiger, dass hinten am Fließband dann die Modelle relativ schnell weggehen. Wie hast du so die Veränderung wahrgenommen an der Stelle? Gerade mit dem Thema Digitalisierung, auch mit dem Thema, weiß nicht, Rohstoffverfügbarkeiten, jetzt mal Corona und solche Themen weg. Wie hat sich dieser ganze Warenfluss, also dieser Supply Chain dort verändert?
Also, da stecken jetzt zwei, drei Fragen drin. Ich mache mal mit das erste, was du angesprochen hast, ganz explizit, ne? Dieses Make-to-Order-Prinzip. Also ein Fahrzeug wird so gefertigt, wie bestmöglich der Auftrag dann auch vom Kunden reinkommt. Produktion auf Lager ist das, was man vermeiden möchte, weil dann natürlich die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass das Fahrzeug für irgendeinen Kunden mal relevant sein wird. Und wenn man jetzt dieses Prinzip nochmal auf die letzten Jahre spannt und sich anschaut, wie sich die Lieferketten entwickeln, dann würde ich sagen, ganz heilerwillig drauf geschaut, ist es gar nicht so kompliziert, weil am Ende gibt es drei wesentliche Beteiligte. Es gibt den Zulieferer, der die Teile produziert, die am Ende vom Hersteller, also vom Kunden, verarbeitet und zu einem Gesamtfahrzeug montiert werden. Und dann gibt es noch den Logistikdienstleister mittendrin. Also klassisch, am Ende ist es für die Logistik von A nach B und einer muss es transportieren. Hört sich jetzt nicht so komplex an. Aber natürlich ein Treiber der letzten Jahre und ein Megatrend auch generell in der Industrie, der vor 10, 12 Jahren aufkam, ist das Thema On-Demand und Individualisierung. Also ich möchte genau das, was ich für mich perfekt habe. Losgröße 1 ist auch so ein Schlagwort. Und entsprechend hat das natürlich Konsequenzen gehabt für die Lieferkette. Es bringt Komplexität mit sich. Also so ein Auto, so ein durchschnittliches, besteht aus ungefähr 10.000 einzelnen Teilen. Und wenn die alle noch oder viele davon konfigurierbar sind, dann kann man sich vorstellen, was da hinten dran hängt. Und es gibt unterschiedliche Konzepte. Ich fange jetzt mal auf der Lieferantenseite an, die man da fahren kann, um mit dieser Komplexität dann auch klarzukommen. Das eine ist, wie ist meine Beschaffungsstrategie? Also es gibt, man kann es auch Katalogware nennen, Standardware wie ein Kabelbinder. Da brauche ich jetzt nicht zwei, drei verschiedene Lieferanten. Die hole ich mir einfach von einem Lieferanten, der mir einen guten Preis macht und dann kann ich da den Kabelbinder beziehen. Beim Getriebe wiederum, wenn man jetzt mal so ein Getriebe nimmt, das ist ein hochkomplexes Bauteil. Da habe ich natürlich eine sehr partnerschaftliche Beziehung, die ich dann zum Lieferanten pflege, weil es ein sehr komplexes Modul ist, das ich dann natürlich nicht jetzt bei jedem zweiten Unternehmen kaufen kann, sondern wo es dann wenige und sehr spezialisierte gibt, wo ich natürlich dann eine hohe Abhängigkeit habe. Und je nach Fertigungstiefe auch, je nachdem, ob ich so ein einfaches Produkt brauche oder so ein komplexes Modul, habe ich dann Beschaffungsstrategien, die sagen, ja, Single Sourcing, ich kann regional sourcen, ich kann Multisourcing machen. Und ist es dann aber auch so, dass die Struktur in der Lieferkette und die Lokalisierung von Lieferanten zum Beispiel dann auch unterschiedlich ist. Ich war vor ein paar Jahren mal in einem VW-Werk in Brasilien. Dort haben sich acht große Zulieferer in einer gemeinsamen Fabrik, die am Ende dann von VW betrieben wird, zusammengeschlossen. Und so hat VW sich dort die Lieferanten direkt in die eigene Produktionshalle geholt. Der eine Lieferant war für den ersten Abschnitt des Bandes zuständig, der zweite für den zweiten. Und jeder war Experte und hat sich dann darum gekümmert, dass sein eigenes Modul dann perfekt war. Und somit kann man auch solche Sachen ein Stück weit auslagern, also quasi diese Komplexität. Das ist aber eher ein Ausnahmemodell in der Branche, wie ich gelernt habe. In der Regel versucht man natürlich strategisch wichtige Lieferanten dann auch gut zu positionieren oder dort zu sourcen, wo dann auch jetzt ein jüngster Trend wieder mehr Richtung Local Sourcing, wo dann auch tatsächlich der Bedarf ist. Also wo das Produktionswerk ist, versucht man dann auch Lieferanten zu finden. Also sehr unterschiedlich. Es gibt so Konzepte wie die eben genannten in den Werken. Es gibt dann aber auch den Klassiker. Einzelne Komplettladungen, also wenn man so eine Komplettladung, Transport von Reifen sieht, zum Beispiel, wo dann schon individuell die Reifengröße, Felgen, also die einzelnen konfigurierten, drauf sind und man sieht diesen LKW, der von oben bis unten vollgepackt ist mit Reifen, die auf Felgen montiert sind, was natürlich auch ein sehr teurer Transport ist und da ist sehr viel Wert drauf, dann ist es eine klassische Komplettladung, relativ einfacher logistischer Fall von A nach B, aber es ist ein relativ komplexes Produkt hinten drauf oder ein individuelles Produkt hinten drauf. Es gibt die letzten Jahre, da kann man auch noch tiefer reingehen. Es gibt die letzten Jahre natürlich auch Trends, dass man sagt, also vor 15 Jahren grob war das Thema Globalisierung das Bestimmende. Ne? Man möchte mehr international sourcen, auch sich die Vorteile der Preisstrukturen vielleicht aus dem asiatischen Raum und Co. sichern, versus heute der Punkt, ja, wenn ich Engpässe habe durch so Krisen wie Covid oder geopolitische Krisen, dann ist es natürlich wieder ein Konflikt. Also wie weit gehe ich weg mit dem Sourcing und wie resilient ist dann meine Logistikkette? Aber auch da ist in der Automobilindustrie natürlich alles dabei, von Seefracht, Bahn, LKW. Und dort, wo es vermutlich auf den Herzschlag der Logistik oder wo es vermutlich um den Herzschlag der Logistik geht, das ist natürlich diese Belieferungskonzepte, die man auch aus der Automobilindustrie kennt, Just in Time und Just in Sequence. Ne? Das ist auch eine Veränderung, die ist jetzt nicht 2, 3 Jahre alt. Die Konzepte Ende der 90er, Anfang der 2000er, also die Konzepte gibt es schon länger. Die sind prägnanter geworden vor circa 20 Jahren, aber die verdeutlichen auch wieder diesen Faktor Individualisierung. Also Just in Time heißt ja, ich möchte den Bestand minimal halten. Ich möchte die Ware dann ans Band bekommen, wenn ich den Bedarfszeitpunkt habe. Just in Sequence geht er ja nochmal weiter und sagt, ich möchte wiederum mit der Varianz genau die Reihenfolge beladen haben, wie ich sie auch am Produktionsort und am Fließband brauche. Und natürlich, wenn ich jetzt an so ein Beispiel wie einen Außenspiegel denke, wenn ich den in zig Farben mit zig unterschiedlichen Oberflächen bekommen kann, konfigurieren kann, mir zusammenstellen kann, dann brauche ich natürlich auch diese Varianz dann in der Belieferung, wenn nacheinander 100 Autos kommen und jedes hat eine andere Farbe oder hat eine andere Ausstattung. Und das sind natürlich Konzepte, die Industrie die letzten Jahre eingeführt hat oder die letzten Jahrzehnte auch schon eingeführt hat, um diesem Treiber Individualisierung, Konfiguration auch Rechnung zu tragen. Also das als Beispiel jetzt für die Inbound-Lieferkette und ja, Bezug nehmend auf deine Frage, was da die letzten Jahre die Treiber waren. Was man auch noch sagen kann, jetzt bezogen auf zum Beispiel den Versand geguckt, das ist ja dann auch eine wichtige Komponente, also Fahrzeuge müssen vom Hersteller zum Händler, zum Kunden, dann gibt es natürlich dort auch eine sehr spannende Logistikkette. Der Logistikdienstleister wird auch ein Stück weit Teil der Wertschöpfung. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ein Auto über mehrere hundert Kilometer transportiert wird, dann kann da durchaus mal ein Steinschlag, ein Kratzer dabei sein. Und die Logistikdienstleister sind Teil dieses Prozesses, den auch zum Beispiel wieder zu entfernen. Das heißt, die machen nicht nur den klassischen Transport, sondern die bringen auch zusätzliche Leistungen, um nochmal dort auch für eine Qualität beim Endkunden oder beim Händler zu sorgen. Dort ist vor allen Dingen die letzten Jahre ein ganz wichtiges Thema gewesen, seit vor allem der Covid-Krise, Kapazität im Transportmarkt. Warum wird man sagen? Weil natürlich jeder von uns kennt es auch von der Autobahn hoffentlich oder schon mal gesehen. So ein Autotransporter, jetzt wenn man das LKW-Beispiel nimmt, auch ein spezifisches Equipment braucht. Also man kann den nicht mit einem klassischen Auflieger oder Standardsattelzug die Autos bewegen, sondern man braucht dafür spezifisches Equipment, wie zum Beispiel dann ja so ein Autotransporter, auf dem 7 bis 8 PKWs draufgehen. Und das ist natürlich ein Investitionsbedarf, den die Speditionen an der Stelle leisten müssen. Und durch so eine Krise wie Corona, wo dann auch konjunkturell die Lage schlechter wird und die Investitionen dann ausbleiben vielleicht, habe ich sofort eine Auswirkung auf, wie hoch sind die Transportkapazitäten im Markt. Das heißt, auch diese geopolitischen Herausforderungen oder solche pandemischen Ereignisse wie Corona, also diese Multikrisensituation, die wir jetzt in den letzten Jahren gehabt haben, haben auch dort ganz unterschiedliche Einflüsse, wie zum Beispiel Investitionsbereitschaft und dann entsprechend auch die Kapazität, um die Ware zu transportieren. Ich habe versucht, ein bisschen an beiden Beispielen das festzumachen: Inbound-Kette, Inbound-Supply Chain vom Lieferanten weg und aber auch ein Beispiel aus dem Outbound gegeben, aus dem Versand. Grundsätzlich natürlich jetzt die jüngsten Krisen haben natürlich die Automobilindustrie deutlich beeinflusst, gerade auch in der Logistik und auch in Zukunft. Die Trends werden da auch nochmal eine ganz wichtige Rolle spielen.
Ich hätte nochmal eine Frage. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil du vorhin Inbound beschrieben hast. Wer jetzt bei einem Logistiker im B2C-Bereich, im E-Commerce-Bereich arbeitet, wenn da ein Paket verloren geht, dann schickt man halt nochmal eins los, ne? Wenn der Kunde sich meldet und sagt, ich habe den Staubsauger nicht bekommen. Wenn das jetzt so läuft, wie du beschrieben hast, mit dem Just-in-Sequence, dass ein LKW beladen mit 500 Paar Reifen oder 500 mal 4 Reifen für 500 spezielle Fahrzeuge, die ja für den Kunden konfiguriert sind, unterwegs ist und der hat eine Panne und muss in die Werkstatt und kommt 4 Tage später. Da gibt es ja kein, also packen die dann den LKW nochmal, damit Just-in-Sequence am Band eingehalten werden kann, oder fahren dann theoretisch 400, 500 Autos auf die Seite und warten darauf, dass der LKW mit den Reifen kommt? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also dieses Beispiel Panne vom LKW, muss ich jetzt gestehen, habe ich in den Jahren, in denen ich für die Inbound Supply Chain gearbeitet habe oder dort auch zum Beispiel im Materialmanagement unterwegs war, relativ selten mitbekommen. Also es ist immer so ein Klassiker, wenn man sich das gut vorstellen kann. Aber letztendlich ist es dann auch ein schnell erledigtes Problem. Bei Panne heißt einfach, wenn es eine einfache Panne ist, die nächste Zugmaschine übernimmt den Trailer und bringt ihn dann voll rein. Du sprichst aber einen ganz wichtigen Punkt an. Diese Anforderung an ein sehr hohes Level an Versorgung beziehungsweise ein sehr hohes Level an Resilienz. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Kategorien von Bauteilen. Also wenn ich zum Beispiel sage, der LKW, der den Rückspiegel transportiert, kommt nicht pünktlich, dann sind es vielleicht Bauteile, die ich noch nachträglich anbringen kann. Das heißt, deswegen muss nicht das ganze Band gestoppt werden. Die kann ich dann auch nachher auf dem Hof noch ein, zwei Tage später nachrüsten. Möchte auch niemand machen, logisch, weil Folgekosten und Co. Aber das ist halt die Realität. Wenn Lieferungen ausbleiben und es keine wirklich kritischen Teile sind, von denen es schon auch einige gibt, dann kann man das noch nachrüsten. Kritischer wird es, wenn es in die Kategorie geht, man spricht auch von, was ist ein Bandauflage verhinderndes Teil. Also ich nehme das Beispiel, wenn von einem LKW der Rahmenlängsträger nicht kommt. Der Rahmenlängsträger ist halt, wie der Name schon sagt, ein sehr essentielles Bauteil, wo sehr viel Peripherie vom Fahrzeug drumherum dann angebracht wird. Wenn er nicht kommt, dann brauche ich auch den Rest des LKWs nicht fertigen. Das heißt, insbesondere dort, wo genau diese kritischen Teile dann auch bezogen werden, ist ein sehr, sehr enges Steuern der Supply Chain und sind sehr, sehr sehr, sehr spezifische Konzepte, wie zum Beispiel Just-in-Time, Just-in-Sequence oder auch ein sehr enges Tracking notwendig. Natürlich gibt es aber, man kriegt es über die Medien ja immer mit, auch ab und an den Fall, dass mal so ein Werk stillsteht, dass eine Schicht nach Hause geschickt werden muss. Oftmals ist es dann vielleicht ein halber Tag, ein Tag. Und das ist somit das zu vermeidende Thema in der Inbound-Supply Chain, dass das Band steht, weil Teile nicht da sind.
Also man versucht es durch ein Monitoring, Tracking der Teile abzufangen, dass man möglichst früh Störungen erkennt. Aber Autos werden jetzt auch nicht so gefertigt, dass du mal 50 Stück nach links stellen kannst und die kommen erst wieder aufs Band, wenn... Oder gibt es die Möglichkeit? Nee, gibt es nicht, dass die dann wie so ein Modul auf die Seite... Also auch wieder E-Commerce-Konzept, ne, das Paket für den Kunden... Da fehlt noch ein Teil und das Teil ist noch im Wareneingang, dann geht der halt, weil es eine kleine Einheit ist, in den Pufferspeicher und da liegen halt noch 4000 andere Pakete und dann kommt er wieder raus, wenn das Teil fertig ist. Aber solche Konzepte gibt's nicht, oder?
Der Golf auf die Europalette und ab ins Regal. Ne?
Genau. Also es gibt tatsächlich schon auch immer wieder Möglichkeiten, händisch einzugreifen. Auch da nochmal ein wichtiges Schlagwort aus der Branche. Es gibt ja natürlich die Perlenkette. Das heißt, die Perlenkette definiert, wann welches Fahrzeug in welcher Position dann auch produziert wird. Und in der Regel, weil ja da relativ viel dranhängt, Just-in-Time, Just-in-Sequence-Prozesse und der Lieferant, der ein paar Tage vorher schon den LKW plant, die Teile vorkommissioniert und Co. Wenn ich jetzt da die Perlenkettenreihenfolge ändere, würde sich das direkt auf all die Lieferanten auswirken, die genau in dieser Reihenfolge bislang alles vorbereitet haben. Also das heißt, ich brauche da grundsätzlich eine Stabilität und Fixierung über ein paar Tage mindestens. Also da gibt es auch unterschiedliche Zeiträume von 1 bis 2 Wochen und vielleicht noch ein bisschen länger. Es kommt immer auf das Werk, auf das Unternehmen drauf an, aber diese Planungssicherheit braucht schon. Was man aber machen kann, wenn sich tatsächlich herausstellt, wir können jetzt ein Fahrzeug nicht produzieren, das in dieser Perle drin ist, dann kann ich das auch rausnehmen. Das nennt man dann Sequenzeingriff. Dann kann ich das Fahrzeug schon auch entweder während der Produktion oder am besten noch vor der Produktion rausnehmen. Und im Werk gibt es dann entsprechende Pufferflächen, wo denn die Bauteile für dieses Fahrzeug dann sozusagen neben dran gestellt werden, um dann das Fahrzeug später wieder einzuschleusen. Das kann ich mit einer Handvoll, mit 2 Hände voll Fahrzeugen vielleicht machen, also bis zu einem gewissen Grad, aber nicht mehr, weil dann der Pufferplatz weg ist, aufgebraucht ist, weil dann auch die Komplexität ist, nachher wieder alles einzusteuern und die Verwerfungen in der ganzen Kette nach hinten, Stichwort Lieferanten, Transporte, Sequenzierung, alles nicht mehr funktioniert. Das heißt, klar, es gibt viele individuelle Möglichkeiten, je Problem. Grundsätzlich die Hauptaufgabe ist natürlich diese Versorgung, was durch ein sehr enges Tracking, Monitoring und Co. versucht wird, wirklich dann auch sicherzustellen. Im Problemfall, wenn es dann mal doch nicht klappt mit einer Versorgung, gibt es immer eine Kaskade an Lösungsmöglichkeiten. Also erste Aufgabe ist natürlich immer zu versuchen, dass die Teile doch noch pünktlich kommen, wenn sich ein Risiko oder ein Problem auftut. Wenn die nicht kommen, über Alternativen nachzudenken. Und da ist der Sequenzeingriff. Und dann, ja, du hast es genannt, den Golf mit auf der Palette ins Regalschild. Das ist vielleicht ein ganz gutes Bild, wie man sich das vorstellen kann, dass man dann die einzelnen Bauteile oder schon den halbfertigen PKW oder LKW dann entsprechend neben dran stellt. Ja, klar. Aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Verstanden. Jetzt kommt ihr oder beziehungsweise du mit deinem Arbeitgeber Rio, kommt ja dann vor allen Dingen aus dem Thema Tracking und Datenaustausch. Erzähl uns doch mal, welchen Ansatz ihr verfolgt, welchen Mehrwert liefert ihr da?
Also grundsätzlich, wir kommen ja aus dem Telematikbereich, und so wurde Rio auch vor ungefähr 8 Jahren gegründet als digitale Telematikplattform. Das war der Zeitpunkt, als man erkannt hatte, okay, Telematikgeschäft, bislang ja, die Telematikbox im Fahrzeug, Karte rein, das ist Telematik, Fahrtenschreiber und Co. Und mit zunehmenden ja, digitalen Technologien hat man natürlich gesagt, okay, wir haben da die Chance, das Ganze auf eine digitale Lösung zu heben und ja, mit digitalen Produkten dem Spediteur all das anzubieten, was er für sein Tagesgeschäft benötigt. Das war damals der Anlass, Rio zu gründen. Es gab auch mehrere Treiber damals, also vor 8 Jahren, wenn man sich nochmal zurückversetzt. Da war Klimawandel schon ein Thema, nicht eines der prominentesten, aber schon. Da war aber das ganze Thema Globalisierung, On-Demand, Individualisierung, Themen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die waren da gerade am Aufkommen, am Verstärken. Und bis vor ungefähr, ja, 15 Jahren hat man ja noch viel über On-Premise-Software gesprochen. Da war Cloud noch auch ein Thema in den Kinderschuhen. Und diese ganzen Treiber, neue Technologien kommen hoch, wie Cloud-Plattformen, aber auch, wie sich der Markt verändert hat, dann dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen da auch neue Lösungen. Und das war der Anlass, da Rio zu gründen. Und rein mit der Telematik gestartet. Also zum Beispiel, wo befinden sich meine LKWs, fragt sich so ein Spediteur, dann kann er so ein Telematikprodukt nutzen, um zu sehen, wo auf der Karte die sich bewegen. Oder auch dann zum Beispiel das Tachografenmanagement, die Effizienz von den einzelnen Assets im Fuhrpark. Üblicherweise haben die Spediteure einen gemischten Fuhrpark, also die haben einen MAN, einen Daimler, einen DAF, einen Scania, all diese unterschiedlichen Hersteller in einem großen Fuhrpark. Und jetzt geht es schon um diesen Kerndatenaustausch. Ich möchte natürlich nicht für jede Marke eine eigene Lösung haben, um zu verstehen, wo ist mein LKW, wo befindet er sich gerade, wie effizient sind die, sondern ich möchte natürlich als Fuhrparkleiter oder als Flottenmanager einen zentralen Einstiegspunkt haben. Und das heißt, unser Konzept ist, so wie wir damals auch gestartet sind, was heute immer noch ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Wir sammeln die Daten aus den einzelnen Fahrzeugen. Also man könnte das nochmal als Internet of Things bezeichnen. Das sind einzelne Objekte im Internet der Dinge und wir sammeln aus diesen einzelnen Objekten, aus den Assets, aus den Fahrzeugen, sammeln wir die Informationen und sie zentral dann dem Entscheidungsträger oder demjenigen, der quasi im Backoffice sitzt, dann auch zur Verfügung zu stellen. Das hat den Vorteil, wenn ich das rein softwarebasiert mache über die Cloud und herstelle unabhängig. Ein System muss mich nicht mehrfach einloggen und muss aber auch vor allen Dingen, und das ist auch so ein Innovationspotenzial durch diese digitalen Technologien, ich muss keine Hardware mehr nachrüsten. Also früher und auch viele der Anbieter heute noch sagen, du musst die Telematikbox im Fahrzeug austauschen, wenn du unsere Telematiklösung nutzen möchtest. Das musst du jetzt mit unserem plattformbasierten Ansatz nicht mehr. Wir haben uns dann natürlich gefragt, Datenaustausch in dem ganzen Bereich ist natürlich dann auch für den Spediteur nicht nur die Telematik, sondern wir haben jetzt auch in der Automobilindustrie über die einzelnen Beteiligten gesprochen, Lieferant, Spediteur und Empfänger oder Automobilhersteller. Es geht natürlich auch vor allen Dingen darum, dass er mit seinen Partnern die Daten austauschen kann, also nicht nur für sich selber, sondern auch vor allen Dingen den anderen zur Verfügung stellt oder von diesen Informationen erhält. Klassisches Beispiel, Real-Time Visibility ist jetzt nichts Automotive-Spezifisches. Ich denke, da habt ihr auch schon die eine oder andere Folge drüber gehabt, auch im Kontext anderer Branchen und Anforderungen. Und das ist so ein Beispiel, wo dann die Anforderungen entweder vom Kunde des Spediteurs oder von den weiteren Beteiligten im Prozess ist, ich möchte die Informationen, wo ist der LKW vom Spediteur auch haben, obwohl ich selber jetzt nicht den Fuhrpark wurde mir nicht gehört, sondern ich bin halt der Kunde, der die Sendung haben möchte. Also ich will eigentlich wissen, wo die Sendung ist. Und über diese ganzen Prozesse, die da die letzten Jahre entstanden sind und über diese ganzen Anforderungen, haben wir uns jetzt auch mehr und mehr dahin entwickelt, aus diesem Telematikbereich für Spediteuren kommend, über der Spediteur braucht seine Aufträge, der muss seine Aufträge planen, muss seine Touren planen, auch ein Transportmanagementsystem noch hinzugefügt, das dann integriert dem Spediteur alles bietet, was er so am Tag über braucht, um sein Geschäft abzuwickeln und erfolgreich zu betreiben. Und dann jetzt im jüngsten Schritt, und das war vor circa 4 Jahren, sind wir dann in diese Welt vorgestoßen, die Vernetzung zwischen dem Spediteur und den weiteren Prozessbeteiligten. Und da ist natürlich Datenaustausch das zentrale Thema. Jeder Beteiligte in der Lieferkette, sei es der Lieferant, sei es der Empfänger, sei es der Spediteur, hat schon seine eigenen Systeme, hat ein ERP-System, hat ein TMS-System und trotzdem gefühlt und auch die Daten, die wir erheben. Jeder Zweite nutzt noch E-Mail für Standardprozesse. Teilweise haben wir auch gemeldet bekommen, ein Drittel nutzt noch Telefon für klassische Standardprozesse. Also diese sehr aufwendigen und doch nicht strukturierten Formen der Kommunikation sind immer noch im Jahr 2024 an der Tagesordnung. Und da genau wollen wir rein mit diesen Erfahrungen aus einem sehr datengetriebenen und auch sehr plattformgetriebenen Modell aus der Vergangenheit, das dann auch jetzt nochmal ganz anders für den Markt auch zur Verfügung zu stellen.
Geht es dann bis auf Artikelebene? Also geht ihr auch mit eurem System in die Richtung eines digitalen Lieferscheins, so ein bisschen wie Cloud for Log, oder ist das eigentlich nicht vergleichbar? Oder also würdest ihr euch da in einem Wettbewerb sehen oder sagst du, nee, das ergänzt sich, oder wie positioniert ihr euch dazu?
Also ganz konkret zum digitalen Lieferschein würde ich sagen, dass wir uns da ergänzen würden. Ich würde es aktuell so segmentieren, wenn ich die Branche und auch die Software-Lösungsanbieter anschaue, dann gibt es wenige, aber also manche, die konzentrieren sich darauf, den End-to-End-Prozess zu integrieren, also von Bestellung bis Lieferung jeden Prozessschritt abgebildet zu haben, damit der Kunde wiederum, zum Beispiel so ein Automobilhersteller oder auch ein Zulieferer, der seine eigene Supply Chain hat, jederzeit weiß, okay, wo befindet sich dann in welcher Stufe die Bestellung, die Sendung, der Transport. Und dann gibt es aber die zweite Gruppe, die geht in die Tiefe, so wie Cloud for Log, ich auch verstanden habe, habt ihr unter anderem auch schon den einen oder anderen interessanten Podcast dazu gehört. Die gehen natürlich ganz konkret bei dem digitalen Lieferschein in die Tiefe und konzentrieren sich darauf, das Papier wegzubekommen und das zu ersetzen durch eine digitale Version dieser ganzen Dokumente, die dort anfallen. Also das heißt, unser Anspruch ist an der Stelle, wir und ich glaube, das sollte sich auch jeder vornehmen, keiner kann alles lösen, sondern es ist so eine vielschichtige und komplexe Welt in der Logistik, wo es so viele verschiedene Herausforderungen gibt. Papiere, Frachtabrechnung, allein schon Bestellungen so zu übermitteln, dass der Lieferant weiß, was er produzieren muss. Allein daraus dann, dass der Lieferant nachher sagen kann, ich beauftrage den Transport zum richtigen Zeitpunkt. All diese verschiedenen Bereiche, dafür gibt es manchmal schon Experten wie Cloud4Log beim Thema digitalen Lieferschein. Und dann braucht es aber auch jemanden, und so versuchen wir gerade zu agieren, der dann den übergreifenden Blick mitbringt und zu dem potenziellen Kunden von solchen Lösungen sagt, hey, wir können dir sagen, einfach den ganzen Prozess abbilden. Und dort, wo du zum Beispiel noch eine Ergänzung brauchst, ein Modul extra brauchst, das wir jetzt nicht im Portfolio haben oder wo wir wissen, dass es andere besser können, Partnerschaft. Das ist ja auch das Modell von Plattformen. Also ich glaube, ich bin tief davon überzeugt, dass man nur so einen richtigen Mehrwert liefern kann, indem man sagt, ich konzentriere mich auf Dinge, die ich gut kann, und ich hole mir dann die Partner auf die Plattform, die dann andere gut können. Und der entscheidende Unterschied ist, früher mit On-Premise-Lösungen oder mit älteren Technologien war es natürlich sehr schwer, verschiedene Software-Insellösungen zu einer schlagkräftigen Einheit zusammenzufahren. Das ist der wunderschöne Vorteil von zum Beispiel dem Cloud-basierten Ansatz. Hier haben wir es sehr leicht, externe Lösungsanbieter, externe gute Software dann auch zu integrieren. Und deswegen würde ich das absolut als Ergänzung sehen. Unser Schwerpunkt ist, und das war auch, ich glaube, der Anfang deiner Frage, unser Schwerpunkt ist, wir wollen dem Shipper, also derjenige, der letztendlich in seiner Inbound Supply Chain oder auch in seiner Outbound Supply Chain auf wirklich einzelner Stückebene, Materialebene wissen möchte, wie ist denn der Fortschritt von der Sendung, wie ist der Fortschritt von dem Transportprozess oder von dem Produktionsprozess, dem möchten wir eine übergreifende Transparenz bieten. Beginnend von dem Zeitpunkt, ich habe Material bestellt, das kann Wochen, Monate vorher sein, bis hin zur Ablieferung dann entweder beim Endkunden, bei ihm im Werk. Und in dieser Bandbreite ist es heute, was wir auch beobachten im Markt, sehr, sehr schwierig, wirklich auch zu wissen, als klassisches Beispiel, jeder kennt es von der eigenen Amazon-Bestellung, dort sehe ich, okay, kommt heute, kommt morgen, ich kriege ein paar Stunden davor ein Update, ist jetzt noch 7 Stops entfernt, 6 Stops entfernt. Das ist immer noch nicht, also diese Form von Transparenz und von Prognosefähigkeit, wann kommt denn die Lieferung? Und ich kriege auch Echtzeitinformationen oder ich kriege Bescheid, wenn sich die Lieferung verzögert, weil es 3 Tage vorher doch ein Problem im Versand gegeben hat. Diese Form haben wir noch nicht gesehen, dass sie irgendjemand ganz gut abdecken kann oder so gut abdecken kann, dass man genau dieses Level auch in der Automotive Supply Chain hat. Und deswegen wollen wir genau an diesen Themen arbeiten. Also Sendungstransparenz auf Materialebene wirklich von ich habe Ware bestellt, bis die ist da, zu jedem Zeitpunkt, und dort dann ermöglichen, dass man überhaupt darüber nachdenken kann, Hebel zu generieren, wie Bestände runterbekommen. Also ein ganz wichtiges Thema heute ist ja, ich habe bei vielen OEMs gesehen, dass sie sehr viele Puffer dann auch in dem Prozess haben, Vorlaufzeiten von der Bestellung, bevor es benötigt wird, Sicherheitsbestände und Co. Und je zuverlässiger, je prognosestärker ich eine Lieferung und eine Bestellung und eine Logistikkette aufbauen kann, umso weniger Puffer brauche ich natürlich, was dann wiederum Platzvorteile, niedrigere Bestandskosten, Working Capital und so weiter mit sich bringt. Und je mehr Insights ich habe, was passiert da zwischen dem Lieferant, der dann den Versand plant, und dem Transportdienstleister, der dann versucht, diese Ware von A nach B zu transportieren, je mehr ich darüber Bescheid weiß, umso mehr bin ich natürlich auch in der Lage, die Prozesse zu optimieren. Also zum Beispiel Laufzeiten zu verbessern oder Synergieeffekte im Netzwerk zu nutzen. Und das alles kann ich nur machen, wenn die Basics wirklich auch da sind. Und da ist der Spediteur, der jetzt immer zwischen Versender und Empfänger steht, ein ganz wichtiger Datenlieferant, und jetzt schließt sich der Kreis. Deswegen haben wir da eine ganz gute Voraussetzung mit der Geschichte von Rio und woher wir dann auch kommen als ursprünglicher Daten. Datenverarbeiter und Datenaggregator und datengetriebenem Plattformunternehmen für Speditionen.
Okay, also ihr sagt schon, wir bieten alles, aber man kann bei uns Komponenten integrieren, die wir vielleicht nicht selber fertigen. Das erinnert doch an die Autoproduktion, die du uns vorhin erklärt hast. Ja, es gibt dann halt den Zulieferer, der der Spezialist ist auf seinem Bereich. Das heißt, wenn jemand einen Modalverkehr in irgendeiner Form abbilden will oder braucht Informationen über Seekontainer, dann habt ihr auch dort Möglichkeiten, das entsprechend im Rio-System anzubieten.
Genau, also es gibt natürlich Anbieter, wenn ich jetzt einen Namen nenne, würde ich den anderen Unrecht tun. Also es gibt verschiedene Anbieter, die sich da, zum Beispiel darauf spezialisiert haben, Tracking-Informationen aus dem Seeverkehr zur Verfügung zu stellen, über die Stationen, die dann auf den Weltmeeren verteilt sind, um dann die ganzen Signale der Schiffe dann auch permanent zu verarbeiten und zu empfangen. Und wir würden, glaube ich, uns, ja, also wir könnten anfangen, in diese Welt einzutauchen, aber wenn Unternehmen schon seit Jahren sehr gute Lösungen dort entwickeln und dann auch ja, seit einigen Jahren dort unterwegs sind, sich auf dieses Thema spezialisiert haben, dann brauchen wir es nicht nochmal neu erfinden, sondern dann ist es einfach so, dass man mit genau den Anbietern spricht und dann immer Use Case bezogen, kundenbezogen oder auch prozessbezogen sagt, hey, können wir da was gemeinsam machen? Weil am Ende geht es darum, dass ja die Beteiligten in der Lieferkette Vorteile haben sollen. Also nicht nur derjenige, der es in Auftrag gibt, sondern es soll ja auch einfacher werden für den Spediteur, für den Lieferanten, für den Empfänger letztendlich.
Okay, verstanden. Gehen wir nochmal auf die Automotive Supply Chain. Da hast du vorhin schon erklärt, oder eigentlich kommt ja euer Produkt auch daher, der Transport ist da außerhalb der eigenen Logistik, die in der Halle stattfindet, eine wesentliche Komponente. Jetzt bist du relativ nah auch an dem ganzen Transportsektor dran. Wo entwickelt sich das Transportthema aus deiner Sicht in Europa hin? Und wie nimmt der Automotive-Sektor diese Entwicklung auf? Also wenn du jetzt mal so überlegst, was steht uns bevor oder was treibt euch in dem Transportbereich am meisten?
Also, wir hatten ja viel jetzt über Trends in der Vergangenheit gesprochen. Wenn man da nach vorne blickt, was sind so die Trends, die aktuell sind oder die noch stärker werden, wo man erwarten kann, dass sie stärker werden, dann ist natürlich das Thema Elektrifizierung zu nennen. Also alternative Antriebe mit dem aktuell prominentesten Beispiel der Elektrifizierung. Ich hatte vorhin schon gesagt, im Jahr 2024 ist immer noch ein guter Teil an Prozessen händisch nicht digitalisiert. Also das heißt, Digitalisierung wird weiterhin ein Thema bleiben und natürlich dann aber auch Konzepte, jetzt mittel- bis langfristig gedacht, wie autonomes Fahren oder ähnliches, das natürlich nochmal ganz neue Trends sind, beziehungsweise ganz neue Möglichkeiten auch bieten, wie man Logistik aufziehen kann. Und ich glaube, alle drei Trends, die ich jetzt genannt habe, und da gibt es wahrscheinlich noch, also gibt es sicherlich noch mehr, aber das sind jetzt, würde ich sagen, die mir am prägnantesten gerade sind, die haben alle enormen Einfluss auf die einzelnen Transportunternehmen. Also gerade kurz- und mittelfristig wirkt sich natürlich vor allen Dingen die Elektrifizierung stark aus. Man hört ja und liest ja auch schon von den ersten Kleinserien und Serien, die dann gefertigt werden an Elektro-LKWs, die natürlich aber erstmal am Anfang auch teurer sind, also wo es erhöhte Anschaffungskosten gibt. Und deswegen müssen Transportunternehmen da auch investieren in der Zukunft. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade die investieren können, dann auch künftig Vorteile haben, weil natürlich durch diese auch unterstützten Trends, wie zum Beispiel Elektrifizierung ist ein unterstützter Trend, dann ja auch anderswo Erleichterungen geschaffen werden, sei es durch Maut oder ähnliches. Dann wird es natürlich auch darum gehen, wenn man jetzt Elektrifizierung und zum Beispiel autonomes Fahren kombiniert und dann ist Digitalisierung eine notwendige Voraussetzung, weil ohne eine digitale Steuerung darum rum kann ich keinen autonomen LKW betreiben, der dann auch noch bestmöglich ja, betrieben werden kann in der hohen Uptime, Stichwort Laden und Lademanagement. Das heißt, wenn diese drei Technologien kombiniert werden, dann glaube ich, und es wird noch ein bisschen dauern, wird es wiederum ein Quantensprung sein, auch was denn die etablierten Logistikmodelle betrifft. Also heute Klassiker, ich gehe zum Spediteur, der bietet mir einen Transport an. Da merkt man ja auch schon die letzten Jahre, dass das Thema 4PL, also jemand übernimmt meine komplette Logistikorganisation und kümmert sich dann ohne eigene Assets darum, dass er dann wiederum die Steuerung von einzelnen Spediteuren und Dienstleistern übernimmt. Da merkt man ja auch, dass das wieder einen zweiten Frühling vielleicht erlebt und die letzten Jahre umso wichtiger wird, weil Logistik grundsätzlich und durch Einflüsse wie Elektrifizierung, Digitalisierung, autonomes Fahren wird es ja auch in Zukunft wieder komplexer werden, als es heute ist. Also nicht einfacher, sondern erstmal komplexer, braucht wieder mehr Expertise. Und irgendwann muss man sich natürlich als produzierendes Unternehmen, als Händler, egal in welcher Branche man da unterwegs ist, die Frage stellen, kann ich diese Vorteile noch selber erzeugen? Kann ich diese Komplexität selber noch managen? Ist es eine Kernkompetenz von mir oder gebe ich das an einen Spezialisten wie zum Beispiel einem 4PL oder auch anderen Konzepten raus? Das heißt, da wird sich, glaube ich, an den Geschäftsmodellen noch viel ändern und es gibt ja auch Studien, die belegen, dass gerade der Markt für 4PL-Leistungen zum Beispiel die nächsten Jahre noch immens steigt, also dass der Markt größer und größer wird. Wenn man jetzt aus einer, ich gehe mal wieder zurück zu dem Automobilhersteller, der ein Werk hat und der dieses Werk versorgen muss mit Produktionsmaterial und auch entsorgen muss mit fertigen Produkten wie Autos und LKWs und Bussen, dann glaube ich, dass vor allem unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, was ja auch, man merkt es auf den letzten Jahren, auf jeder Konferenz Top-Thema ist, dass dann vor allem noch mehr an diese typischen, und das ist Logistik, Vorlesung Stunde 1, an diese typischen Konzepte festgehalten wird oder die noch mehr versucht werden umzusetzen, wie zum Beispiel alles, was von Übersee kommt, ist natürlich Schiff. Das ist auch heute schon so, da ist wichtig Schiff mit alternativen Antrieben. Alles, was Festland ist, sehr lange Distanzen hat, zum Beispiel auf die Schiene, wird meiner persönlichen Meinung nach mehr und mehr auch Einzug halten. Und dann, und das ist ja dann jetzt, hat man in den letzten Wochen in den News gelesen, was dann trotzdem noch möglich sein wird, ist, dass auch im Mittelstreckenbereich und im Tagestourenbereich und im Hauptlaufbereich, also 600 bis 800 Kilometer, dass da auch trotzdem elektrische Antriebe funktionieren können. Da gab es ja erste erfolgreiche Verprobungen. Und entsprechend, glaube ich, kann man das so strukturieren, dass man je nach Entfernung vor allen Dingen und je nach Logistikkonzept da auch Veränderungen sehen wird. Und ich glaube, ein Stück weit wird dann auch eine Verlagerung der Verkehrsträger passieren und wird aber auch der LKW das Mitwichtigste natürlich bleiben, gerade in der Versorgung von Werken und auch in der kurzfristigen Entsorgung.
Sehr spannend. Schauen wir mal, ne? Also viele sprechen ja davon, dass es sich in die Richtung entwickeln soll. Aber irgendwie fehlt mir hin und wieder mal die Initiative, wie man das dann halt eben auch sehen kann.
Mich würde interessieren, wenn wir in 10 Jahren die Folge nochmal hören. Natürlich, wir sind jetzt nicht in die
Du
Tiefe.
kommst in 10 Jahren einfach wieder.
Alles klar, haben wir ausgewandt. Aber wirklich, also wir sind jetzt natürlich, wir haben einen groben Überflug gemacht. Ne? Man könnte noch
Ja.
stundenlang über die einzelnen Konzepte und Co. diskutieren. Mich würde wirklich interessieren, ich habe noch das Gefühl, ich habe noch in Erinnerung, als ich vor 10, 12 Jahren angefangen habe, hieß es, wir malen Visionen 2025, wie wird die Logistik der Zukunft sein? Da waren dann schon im Alltag, also vereinzelt gibt es das ja, aber im Alltag Drohnenbelieferungen und Co. Der Standardprozess, ne? Wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir dann heute stehen, dann würde mich umso mehr interessieren, aber ich bin da erstmal optimistisch grundsätzlich, dass wir in den nächsten 10 Jahren viel, viel weiter sind, dass sich dann auch diese ganzen Technologien, die jetzt gerade verprobt werden, was manche sich natürlich durchgesetzt haben. Ich hoffe es, ich wünsche es, ich fände es nur ein spannendes Gedankenexperiment, in 10 Jahren mal zurückzublicken.
Wir können den Termin ja mal festhalten.
Ja, genau.
Und dann
Trenne ihn gleich
gucken wir
mal ein
mal.
in den Kalender. Ja.
Ja. Aber letzten Endes ist es ja genau das, was du sagst, ne? Also durch den Connect der verschiedenen Parteien, der verschiedenen Techniken und halt eben dann auch der IT dahinter, kann halt eben dann nochmal so ein Quantensprung passieren. Die Frage ist halt eben, wann lassen wir es zu, dass halt eben genau das passiert. Du hattest eingangs schon erzählt, dass du, jetzt steht es bei uns hier in der Vorbereitung, an der Kaderschmiede DHBW Heidenheim Vorlesungen hältst. Du hast so ein bisschen darüber gesprochen. Die Kaderschmiede kommt, glaube ich, daher, dass noch andere Teilnehmer des Podcasts dort studiert haben. Ich habe übrigens in Hamburg
Ja,
studiert.
die besten.
Ja, klar. Also ich bin hier der Platzhalter, habe ich schon mitbekommen. Danke. Wir haben bei uns im Podcast ja auch gerne mal den Professor Dr. Tripp von der RTH Nürnberg. Der bringt einmal im Jahr ein paar Studenten mit, die dann ein bisschen über ihren Werdegang quatschen. Wie nimmst du das wahr? Wie unterscheiden sich die heutigen Studenten von den damaligen Kommilitonen, die du hattest? Was nimmst du so tendenziell da wahr? Wo geht die Reise dahin?
Also, wenn ich so müsste zu vergleichen, ich mache das daran fest, ein Format, das ich halte, ist, dass eine Gruppe von Studierenden fiktiven Unternehmen gründet und die ersten Schritte versucht, dieses Unternehmen zu etablieren. Ich nehme wahr, dass da sehr viele tolle Ideen kommen, dass viele auch im Vergleich zu früher diese Startup-Mentalität haben wollen. Also es gibt einen höheren Anteil an Studierenden, die es super cool finden würden, mein Unternehmen zu gründen. Und ich glaube, das kommt vor allem auch daher, dass heute viel mehr Informationen verfügbar ist als noch vor 10, 15 Jahren. Es ist viel leichter, an Informationen zu kommen. Es ist viel leichter, sich zu beschäftigen. Und man merkt auch, dass viele der Studierenden sich mehr mit den Themen auch auseinandersetzen, tiefer auseinandersetzen. Und das andere ist, und das war eine gravierende Änderung, müsste vor ungefähr 2 Jahren gewesen sein, die Einführung von oder die Veröffentlichung von OpenAI und ChatGPT. Das hat den kompletten Studienalltag, zumindest jetzt aus einer Dozentensicht, auf den Kopf gestellt. Ihr wisst es bestimmt auch noch wie gestern, wenn man im Rahmen der Vorlesung eine Gruppenarbeit machen musste und man hat ja, sich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, hat versucht, eine Präsentation vorzubereiten, hat Recherche gemacht. Das war damals schon bei uns natürlich internetbasierte Recherche oftmals, wenn man noch weiter zurückgeht. Und das sind dann sozusagen die Jahre aus den 90ern und Co., dann waren es bestimmt, kann ich selber jetzt nicht sagen, aber dann auch viel, viel Bücherrecherche. Naja, wenn ich heute eine Gruppenaufgabe an die Gruppe gebe, dann kommen die 10 Minuten später mit einem 50-Slide-PowerPoint-Deck zurück, weil sie die Problemstellung, den Kontext und noch ein bisschen Input in zum Beispiel ChatGPT oder andere Lösungen künstliche Intelligenz eingeben und dann die KI sehr viel der Arbeit abnimmt und dann dadurch ein sehr breites Bild und sehr viel Output entsteht. Das ist, also daran merke ich sozusagen jetzt den größten Unterschied der letzten 2 Jahre. Das war eine echte Veränderung. Hat zum einen natürlich zur Folge, dass man sich vielleicht, also der einzelne Studierende, sich ein bisschen weniger inhaltlich auseinandersetzt und sagt, ich werfe das irgendwo rein und es gibt mir das Ergebnis schon raus. Also es nimmt erstmal viel der Zeit ab, wo man sich mit dem Thema beschäftigt. Auf der anderen Seite kann man natürlich aus Dozenten sich viel komplexere Aufgaben stellen, die jetzt vielleicht eine künstliche Intelligenz nicht so hinkriegt. Und es kommt viel mehr Wert zustande, weil dann die Basissachen schon relativ schnell erreicht werden und man dann über ganz andere Inhalte und komplexere Inhalte und mehr Inhalte sprechen kann. Also es hat wiederum Nachteile, aber auch viele Chancen zugleich. Und das war so eine der großen Veränderungen. Ich habe mir daran vorgestellt, was wäre, wenn ich damals als Student eine künstliche Intelligenz gehabt hätte, wie hätte sich das auf meinen Alltag ausgewirkt. Aber ich bin dann doch froh, dass es genauso war, wie es war und ich noch ja, mich selber in die Thematik, in die Materie einarbeiten durfte, ohne künstliche Intelligenz.
Es ist ein ganz anderes Arbeiten geworden. Ne? Also genau das, wie du sagst. Ne? Also die Basics kann man viel schneller dann halt eben letzten Endes dort als Zusammenfassung erhalten. Kann dann aber halt eben das, was ja vielleicht für den einen oder anderen Studenten dann am Ende auch spannend ist, da halt eben viel tiefer in die Materie abtauchen. Kratzt nicht nur an der Oberfläche, sondern kann halt eben dann so ein Planspiel, das, was du dann halt eben sagtest mit der Unternehmensgründung, da kannst du ja viel mehr dann am Ende ja, simulieren, was dann halt eben dort ist. Und ehrlicherweise, also wer mal mit ChatGPT gearbeitet hat und da jetzt nicht der Profi mit ist, da sind die Grenzen von ChatGPT in gewisser Weise auch relativ schnell erreicht. Ne? Beziehungsweise braucht es eine gewisse Intelligenz vor ChatGPT, um dann halt eben die Inhalte dort an der Stelle zu verknüpfen. Und dann ist man ja wieder ganz am Ende bei sehr effizientem Arbeiten. Also von daher. Ja.
Ja, genau. Wie gesagt, Chancen und aber auch Risiken, wenn man es nicht beherrscht. Ja.
Ja, sehr spannend. Zum Abschluss des Podcasts stellen wir jedem unserer Gäste eine obligatorische letzte Frage. Die wollen wir natürlich auch gerne dir stellen. Ich sehe, das seht ihr, liebe Zuhörer, jetzt natürlich nicht hinter dir ein riesengroßes Bücherregal. Von daher bin ich gespannt auf deine Antwort, aber es muss natürlich kein Buch sein. Welches Buch, welcher Film oder anderweitiges Medium, ist vollkommen egal, hat dir Inspiration gegeben, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Gibt es da irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Ich muss natürlich ein Buch empfehlen, weil wie ihr im Hintergrund, ihr zwei im Hintergrund erkennen könnt, das schon auch eine Leidenschaft ist. Und ich gebe mal bewusst was rein, was nichts mit Logistik zu tun hat, was ich aber für mich ganz inspirierend fand und wo ich auch immer noch ja, viele gute Beispiele drin finde. Das ist Shoe Dog von Phil Knight, also die offizielle Biografie des Nike-Gründers. Du nickst schon. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand genannt hat, aber wahrscheinlich auch eine der bekannteren Biografien. Und ich finde eine sehr inspirierende Story über jemanden, der öfters mal an dem Punkt war, wo er eigentlich schon über das Aufhören bei einzelnen Versuchen, Nike auch wachsen zu lassen, nachgedacht hat. Und ja, da habe ich für mich rausgenommen, es braucht ein Durchhaltevermögen, es braucht auch das immer wieder dran glauben und weiter so. Bezogen auf die Logistik, ich habe den Glauben noch nicht verloren, dass wir irgendwann alle mal in einer komplett digitalen Welt auch eine selbststeuernde Logistik haben. Das ist so die Vision, die mich ein bisschen antreibt. Wir haben so viele Daten rumliegen, wir haben so viele Voraussetzungen und wir müssen uns, glaube ich, manchmal nur mehr trauen. Und ja, natürlich auch ein Durchhaltevermögen an den Tag legen. Deswegen das als absolute Empfehlung. Ich habe auch noch einen zweiten, weil wir sehr viel über Digitalisierung und Innovation gesprochen haben. Auch eher etwas branchenfremdes, kommt eher aus dem Marketingbereich. Wird auch vielen was sagen, glaube ich, der OMR-Podcast von Philipp Westermeier, wo man dann mit sehr vielen Unternehmensgründern oder eher Unternehmens-Ikonen dann auch oder wo man von diesen sehr viel mitnehmen kann, weil die berichten, wie sie dann Unternehmen aufgebaut haben, wie sie eine innovative Idee meist im Digitalbereich dann auch umgesetzt haben. Und rein vom Mindset her kann man da sehr viel mitnehmen, wenn man in der Logistik über IT-Projekte spricht. Deswegen das als Empfehlung für alle, die es gern eher auf den Ohren haben als vor den Augen.
Super, vielen lieben Dank für die Empfehlung. Die packen wir natürlich unten in die Shownotes mit rein, damit ihr sie nicht vergesst und dann auch aufrufen könnt. Ja, Shoe Dog habe ich selber mal gelesen, fand ich sehr spannend. Von daher habe ich gerade so wild genickt. Ich glaube, als Empfehlung hatten wir es im Podcast noch nicht, aber bei, ich weiß nicht, 250 Folgen habe ich mittlerweile auch ehrlicherweise etwas den Überblick verloren.
Ich hätte jetzt erwartet, du hast alles gelesen oder gehört, was da empfohlen
Ich
wurde.
habe alle Folgen gehört, ja. Ich habe auch zumindest Shoe Dog alles gelesen. Aber ja, ansonsten, naja, überschaubar. Nein. Sehr cool. Schön, dass du da warst. Es war ein sehr spannendes Thema, was du für meine Begriffe, und das hatte Andreas ja eingangs auch schon mal erzählt, ne? Also Automotivlogistik ist jetzt nicht so ganz unseres. Wir kommen aus der Handelslogistik, wir haben da nicht zu viele Gäste. Insofern war das super spannend, da mal so ein bisschen reinzugucken, mal so ein bisschen auch diese klassischen Dinger, die du eingangs meintest, ne? Just in Time und so weiter. Wie funktioniert überhaupt und wie kommt Logistik an der Stelle dann halt eben dem Kundenwunsch entgegen, fand ich sehr kurzweilig, ehrlicherweise. Hat mich auch gerade ein bisschen erschrocken, als wir auf die Uhr geguckt haben. Insofern hast du mich auf jeden Fall in deinen Bann reißen können. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen Hörer so auch passiert, sodass wir da alle ordentlich was mitnehmen konnten. An der Stelle, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du da warst, was du alles mitgebracht hast. Und ja, ich denke, dann sehen wir uns ja in 10 Jahren mit dem Update. Dann verabschieden wir uns vielleicht für heute, aber wir sehen uns ja dann in jedem Fall nochmal wieder.
Genau, also bis in 10 Jahren dann. Es war mir eine Freude. Ich finde es, also die Zeit ist nur so verflogen. Und es ist natürlich aber auch, glaube ich, eine gewisse Art von Herausforderung, so ein großes Thema wie Automobillogistik und alles, was damit zusammenhängt, in so kurzer Zeit zu verpacken. Also auch da das Angebot steht. Wenn jemand noch mal in irgendeinem Thema tiefer eintauchen möchte, dann meldet euch einfach. Bin jederzeit bereit, über Ideen, über Meinungen mich auszutauschen. Und natürlich, wenn jemand in irgendeiner Form eine Herausforderung hat und vielleicht eine Anregung auch braucht, jederzeit gerne. Ansonsten finde ich es klasse, dass ihr als Logistiker für Logistiker einfach ohne großes Brimborium einen Podcast macht, wo man dann was davon mitnehmen kann, wo man unterschiedliche Einblicke bekommt. Also echt Kudos an euch zwei. Weiter so und hat sich angefühlt, wie wenn wir uns einfach abends mal so nett verabredet hätten und einfach ein bisschen geplaudert hätten. Und ich glaube, so muss es auch sein. Danke dafür.
Genau das sollte es sein. Dann freut mich, dass wir das geschafft haben. Super. Ja, dann vielen lieben Dank an die Runde. Vielen lieben Dank auch an euch, liebe Zuhörer, fürs Dabeibleiben. Wir packen euch den Kontakt zu Fabian unten logischerweise in die Shownotes, packen euch auch die Empfehlungen unten rein. Und wenn irgendwelche Fragen sind, ihr das Ganze im Podcast dann mit Fabian diskutieren wollen, wir wären da eine Plattform, die das anbieten könnte. Und in dem Sinne verabschieden wir uns bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut.